Wir gucken in die Bibel. Wenn man unseren Experten in Sachen Tagesevangelium fragt, wen er mal gerne kennenlernen würde, dann antwortet er den Trappisten Thomas Merton oder zum Beispiel den Dalai Lama. Ich würde ein Gespräch, sagt er, über die spirituelle Zukunft der Kirche, den Dialog der Religionen führen. Pfarrer Andreas Schönfeld von der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus der Ältere aus Grevenbruch Neukirchen ist bei uns. Schön, dass Sie da sind. Was genau zeichnet den Dalai Lama denn aus oder was interessiert Sie an ihm ganz besonders?
Ich habe im Studium das Glück gehabt, das ist in den 80er Jahren gewesen, mal auf einer Veranstaltung zu sein, einen größeren Vortrag vom Dalai Lama. Und mich hat einfach die Persönlichkeit beeindruckt, die Art und Weise, wie er Fragen beantwortet hat und wie er auch überhaupt das Publikum zuerst begrüßt hat. Also irgendwie sehr unkompliziert, sehr meditativ, sehr zugewandt, indem er sich erstmal für die schönen Blumen bedankt hat. Und dann hat er alle Fragen so mit einer tiefen Innerlichkeit ruhig beantwortet, mit einer großen Weisheit, auch mit so einem Gefühl auch fürs Christentum, für die westliche Kultur, was ich sehr beeindruckend fand. Also das, vor allem diese weisheitliche, meditative, ruhige, zugewandte, menschenfreundliche Art. Das fand ich wirklich was Besonderes.
Ist das etwas, was Ihnen in der katholischen Kirche vielleicht manchmal fehlt?
Würde ich jetzt so nicht direkt sagen, aber gut, es gibt den kirchlichen Betrieb, es gibt auch den buddhistischen Betrieb. Wer da ein bisschen sich auskennt, weiß, da gibt es auch teilweise sehr viel Streitereien und Verknöcherungen. Das haben wir natürlich auch. Weil man könnte Folgendes sagen, wenn man jetzt die Frage stellt, was kann man jetzt vom Islam lernen oder vom Buddhismus, das ist ja auch so eine Frage des Religionsdialogs oder Austauschs auf der spirituellen Ebene, unabhängig mal von der Wahrheitsfrage, was ist jetzt die wahre Religion, kann man auf jeden Fall, vor allem wenn man auf die Durchschnittsgestalt, sagen wir mal, einer christlichen Spiritualität schaut oder Gemeinde oder Pastoral, kann man vom Buddhismus vor allem den Akzent lernen auf das Weisheitliche, dass also sozusagen Autorität und Erkenntnis durch innere Erfahrung kommt und dass der Buddhismus, allerdings auch wie eigentlich die Tradition im Mittelalter, da war das noch viel stärker betont, auf die geistliche Einübung im Sinne von Meditation Wert legt. Und vor allem, das ist uns teilweise gerade in der Neuzeit verloren gegangen durch den Rationalismus im Mittelalter und der frühen Kirche und Mönchtum war das auch noch anders, der Leibbezug. Also dass man sagt, natürlich Meditation ist wichtig, aber ich muss den Leib mit einbeziehen durch eine Meditationshaltung, vielleicht auch durch bestimmte Gesten. Und da können wir zumindest vom Buddhismus viel lernen und dann wiederum die eigenen Sachen in der Tradition bei uns wieder neu entdecken und die dann wiederbeleben. Was teilweise so die letzten 10, 20, 30 Jahre durch die Exerzitien und auch Meditationsbewegungen, auch innerhalb der Kirche, evangelisch wie katholisch, eigentlich auch wieder geschehen ist. Also da gibt es einen Einfluss, einen positiven Einfluss der östlichen Spiritualität auf die Wiederbelebung der katholischen oder kontemplativen Spiritualität im Christentum.
Das sagt Pfarrer Andreas Schönfeld. Und mit ihm zusammen hören wir jetzt mal rein in den tagesaktuellen Evangeliumstext von heute. Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 42.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
Jesus wird in diesem heutigen Text seinen Jüngern vorgestellt und mit Pfarrer Andreas Schönfeld schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Können Sie uns vielleicht beschreiben, wie das überhaupt vonstatten geht? Was ist das für eine Situation, diese Vorstellung?
Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht in erster Linie eine Vorstellung, so als würde jetzt Jesus auf einer Bühne präsentiert, sondern Im Evangelium gestern fiel ja schon das Wort oder das Bekenntnis von dem Johannes, seht das Lamm Gottes. Das wird sozusagen zweimal gesagt, also gestern und heute kommt es nochmal. Heute ist es verbunden mit der Situation, dass die ersten Jünger nicht von Jesus direkt berufen werden, sondern ihn finden durch diesen Hinweis, diesen offenbarenden Hinweis des Johannes. Und was geschieht da? Erst einmal dieses Seht das Lamm Gottes ist was ganz außergewöhnlich, diese Formulierung. Was die Jünger da verstehen, was Johannes uns nahebringen möchte, ist, dass sie in diesem Jesus durch die Aussage des Johannes den Messias entdecken. Aber nicht nur jetzt den Messias, würde ich mal sagen, einfach so, sondern dadurch wird der Begriff oder der Inhalt des Messias gleichzeitig schon geklärt oder geläutert oder zur Vollendung gebracht. Der Messias-Gedanke im Judentum war ja sehr unterschiedlich teilweise. Es gab auch die Vorstellung eines kriegerischen Messias, der sozusagen die Feinde Israels aus dem Land vertreibt. Jesus ist ja auf den Weg der Gewaltlosigkeit gegangen. Insofern ist er Lamm Gottes im Sinne der Friedfertigkeit. Und Lamm Gottes meint auch, vor allem das Lamm ist ja weiß, ist das Tier der Schuldlosigkeit, der Lauterkeit, dass sozusagen dieser Messias schuldlos ist und gerade dadurch stellvertretend die Schuld Israels oder aller Menschen auf sich nimmt. Das ist der Passionsgedanke, der da schon mitschwingt. All das war den Jüngern vielleicht nicht direkt so klar. Die haben aber gespürt, dieser Jesus ist der Messias. Johannes hat sie dahin geführt. Und vor allem müssen wir bedenken, die haben eine Sehnsucht gehabt, dass der Messias kommt. Das heißt, das, was Johannes sagt, trifft auf eine starke Sehnsucht. Das ist ja in unserer Zeit teilweise vereinzelt, bei Einzelnen da, aber nicht als kollektives Phänomen. Das müssen wir uns damals anders vorstellen, dass zumindest weite Kreise eine ganz, ganz starke Sehnsucht gehabt haben, dass Gott endlich kommt, dass er eingreift, dass er das Friedensreich initiiert durch sein Eingreifen, was Menschen selbst nicht tun können. Und das sehen die Jünger plötzlich in diesem Jesus und beginnen sich für ihn interessieren und fragen deswegen, wo wohnst du? Und dann beginnt sozusagen das Kennenlernen. Ich mache es jetzt etwas kürzer, etwas einfacher. Und durch dieses Kennenlernen Jesu, also erst suchen sie ihn, entdecken ihn, dann sind sie bei ihm. Jesus sagt ja selbst, kommt und seht. Das heißt, kommt zu mir, lernt von mir, lernt mich kennen, vertieft euch in meine Botschaft oder in meine Person. Und dann geht das sozusagen weiter, dann entwickelt sich das nach außen, dass sozusagen eine Sendung entsteht. Die Jünger werden berufen, geben sozusagen die Botschaft weiter und damit beginnt sich schon das Reich Gottes oder die Botschaft Jesu auszubreiten.
Wäre das heute so noch möglich in unserer heutigen Welt?
Also so in dieser Form ist es natürlich nicht möglich, weil das natürlich ein einmaliges, könnte man sagen, Heilsereignis ist, wodurch die Kirche anfängt, sich auch zu bilden oder der Kreis um Jesus herum. Wo das aber entstehen kann, ist dadurch, dass wir quasi an der Stelle der Person Jesu ja die Liturgie haben, das Evangelium, die Verkündigung oder eine positive Art von Missionar sein, dass ich sozusagen das Wort Gottes, das ich das sozusagen damit in Berührung komme. Je mehr Sehnsucht ich habe, je mehr ich schon Gott suche, desto tiefere Wirkung kann das auf mich haben. Und insofern entdecke ich dadurch diesen Christus. Und dann passiert im Grunde dasselbe, was die Jünger hier tun. Die lernen diesen Jesus kennen, werden von ihm erfüllt oder verwandelt und können dann das nochmal selber weitergeben an andere. Das Entscheidende und Schöne an diesem Evangelium ist, finde ich, diese Frage, wo wohnst du? Also wenn ich zum Beispiel, das könnte man vielleicht so mitnehmen in den Tag, mal die Frage stellen, wo ist eigentlich Gott? Wo ist eigentlich Gott? Und wir könnten sagen, er ist natürlich da, wo er geboren ist, in der Krippe in Bethlehem oder da, wo die drei Könige oder Weisen ihn anbeten. Aber er ist vor allem da, wo Menschen Gott suchen, wo sie gut sind, wo sie ihrem Gewissen folgen, wo sie Leid durchtragen, wo sie solidarisch sind. Gott ist vor allem auch da, wo Leute unschuldig leiden, also bei den Armen. Da wohnt Gott. Und wenn ich das in mir selber entdecke, werde ich Gott finden, mit ihm in tiefer Kontakt treten. Und dann passiert sozusagen das, was hier in dem Evangelium auch bildhaft dargestellt wird bei mir selber. Also wenn ich die Frage stelle, wo wohnt Gott und wo wohnt Gott in meinem Leben oder in mir?
Nehmen wir die Frage mit in diesen heutigen Tag. Pfarrer Andreas Schönfeld war das von der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus der Ältere aus Grevenbruch-Neukirchen. Lieben Dank.